Letztes Wochenende hat Martin Schanowski hier gepredigt. War jemand von euch hier? Okay, ein paar. Euch anderen würde ich sehr empfehlen, vielleicht auch diese Predigt mal nachzuhören. War jetzt natürlich kein Teil unserer Identitätsreihe, aber Martin war echt ist ein sehr guter Prediger. Das wusste ich gar nicht, habe ihn vorher noch nie gehört, aber er ist ja unser Ältestenkreis, Mentor und so haben wir gedacht, irgendwie wäre es ja nur passend, wenn er auch mal bei uns predigt. Und er hat darüber gepredigt, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein und hat das also echt auf eine ganz fantastische Weise irgendwie alles ausgelegt und angegangen, habe sehr viel positives Feedback irgendwie nachher drüber gehört, irgendwie auch aus meinem eigenen Herzen kam einiges an Positivem dazu. Und ich würde euch das einfach mal empfehlen, weil das zu hören, weil es halt echt so die Grundlage ist. Irgendwie das ist eigentlich fast der Kern unserer Identität. Das, was Christen über sich selber sagen, ist entweder, ich glaube an Gott, oder aber, wenn sie wirklich so richtig in der Beziehung sind, dann sagen sie normalerweise, ich bin ein Kind Gottes. Und wenn man dir alles andere wegnimmt, dein Auto und deine Familie und deinen sozialen Status und deinen Job und deinen geistlichen Dienst und deine Bibel und alles andere, dann bleibt doch irgendwie noch eins übrig, nämlich du bist immer noch ein Kind Gottes und das kann dir keiner wegnehmen. Gott wird dein Vater bleiben und du wirst sein Kind sein. Irgendwie ganz egal, irgendwie was an anderen Faktoren irgendwie jetzt noch da ist oder was nicht da ist. Irgendwie das ist der absolute Kern. Und es ist einfach, ein Kind Gottes zu werden und es ist auch einfach, ein Kind Gottes zu sein. Man lässt einfach nur Gott in sein Leben, erkennt das an, wie das da ein Gott ist, der sagt, ich möchte gerne dein Vater sein, möchte ich gerne in meine Familie reinholen. Und das war es auch schon. Und deswegen hat Gott, glaube ich, ziemlich viele Kinder. Irgendwie. Es gibt viele Leute, die mit Gott leben. Und das Thema, worüber ich heute predigen möchte, ist ein bisschen anders. Es ist auch eine Sache, wo man seine Identität drauf aufbauen kann, aber etwas, was nicht so völlig selbstverständlich ist, nämlich ein Freund Gottes zu sein, ist noch was ganz anderes als ein Kind Gottes zu sein. Während es einfach ist, ein Kind Gottes zu sein, ist es oft ganz schön schwierig, ein Freund Gottes zu sein. Und Kindschaft ist halt etwas, was dir geschenkt wird. Da kann man irgendwie fast, kann nicht viel zu beitragen auf jeden Fall. Aber Freundschaft ist etwas, was wir auch so aus dem normalen Leben kennen sollten, was man erarbeitet, wo man viel zu beitragen kann, wie dass die Freundschaft gelingt oder auch, dass die Freundschaft in die Hose geht. Und so ist Freundschaft eben überhaupt nichts Selbstverständliches und ist vielleicht gerade deswegen noch etwas kostbarer. Ich finde es total wertvoll, ein Kind Gottes zu sein und möchte das auf gar keinen Fall hier irgendwie runterspielen oder so. Aber ich finde es eigentlich noch kostbarer oder noch erstrebenswerter, ein Freund Gottes zu sein. Ich glaube, wenn Gott zu mir irgendwann mal sagen würde, Storch, du bist mein Freund, dann würde das echt irgendwie was mit mir machen. Wäre irgendwie eine total tolle Sache und ich würde einfach sehr gerne Gottes Freund sein. Ich habe vor ganz vielen Jahren irgendwie das erste Mal was über Freundschaft mit Gott gelernt und das war relativ kurz irgendwie nach meiner Bekehrung gewesen sein. Und ich habe zu der Zeit irgendwie eigentlich fast nur musikalisch so Punkrock und Metal-Sachen und sowas gehört. Und es gab irgendwie so eine Schallplatte, die habe ich damals mal geschenkt gekriegt von einer frommen Freundin, die ganz unsäglich fand. Und die war von John Michael Talbot. Ich weiß nicht, ob den einer von euch kennt. Kennt jemand Talbot? Ja, einer wenigstens, okay. Und John Michael Talbot war echt genau das Gegenteil von dem, was ich musikalisch höre. Also ja, alle Lieder waren mit Akustikgitarre, irgendwie, wenn es da mal richtig abging, war mal ein Klavier dabei. Hin und wieder war vielleicht auch mal ein bisschen Cello und ganz selten mal auch eine Geige dabei. Aber es war halt alles wie hundertprozentig akustisch. Irgendwie, es war überhaupt nichts Schnelles da, kein einziges Lied mit Schlagzeug. Und war also wirklich irgendwie eine Musik, die mir überhaupt nicht gefallen konnte. Und trotzdem war jedes Mal, wenn ich mir die Platte angehört habe, hat das irgendwas mit mir gemacht. Habe ich einfach gemerkt, irgendwie, dass Gott da war und ich fand es total angenehm und habe mir diese Platte echt total gerne angehört. Also wirklich rauf und runter, irgendwie immer John Michael Talbot gehört. Und irgendwann kam dann noch Michael Card dazu, irgendwie auch so ein ganz ähnlicher Musiker. Hab dann irgendwann auch rausgekriegt, dass beide auch noch katholisch sind irgendwie und dem Mönchtum zumindest sehr zugeneigt und John Michael Talbot auch tatsächlich Mönch ist. Und ich fand das einfach irgendwie, dass diese Musik irgendwas mit mir gemacht hat und ich wusste nicht so genau, warum. Und irgendwann sagte dann mal jemand anders irgendwie so in meinem Beisein, ja, Michael Card, das ist echt ein Freund Gottes. Und irgendwo ist mir das klar geworden, in dem Moment hat irgendwas Klick gemacht und ich dachte so, ja, genau das ist es. ich höre mir das an und ich merke, das sind Lieder von jemandem, der mit Gott in einer Form von Beziehung steht, mit der ich nicht in ihm, also mit der ich nicht lebe, und dass der irgendwie Gott auch auf eine Weise kennt und auch auf eine spirituelle Tiefe kennt, die mir bis dahin irgendwie noch total verborgen war. Und ich wusste einfach, Mensch, ich möchte auch gerne mal ein Freund Gottes sein. Und ich möchte auch mal irgendwie dahin kommen, dass ich so einen geistlichen Tiefgang habe und dass Gott vielleicht auch mit mir irgendwie über seine tiefen Geheimnisse redet und ich irgendwie Dinge über diesen Gott irgendwie erfahren könnte und lernen könnte, die man sonst irgendwie normalerweise, wenn man einfach nur so neben ihm herlebt und vielleicht irgendwie sein Kind ist und hin und wieder mal ein bisschen was mit ihm macht, die man dann sonst vielleicht nicht so erleben könnte. Und bis heute ist das so, wenn ich Menschen treffe, wo ich merke, dass die diese Freundschaft mit Gott haben, fasziniert mich das total. Ich kenne so ein paar ältere Christen, die schon so im Rentenalter sind und über 70 und wo ich das merke, wenn er das da irgendwie so Jahrzehnte Freundschafts- und Beziehungspflege mit Gott irgendwie da eingeflossen sind. Und ich bin total beeindruckt, irgendwie jedes Mal, wenn ich so mit denen bete oder manchmal irgendwie auch bloß Kaffee trinke, dass man einfach merkt, irgendwie da sind nicht nur diese Person, sondern Freund Gott ist auch dabei. Und es macht jedes Mal irgendwie was mit meinem Herzen. Und es macht mich immer so ein bisschen positiv neidisch darauf. Und ich sage, ich will auf diesem Weg der Freundschaft mit Gott bleiben. Und ich möchte euch ein paar Verse vorlesen von Johannes, dem Evangelisten, der in seinem Evangelium einiges darüber geschrieben hat, was es bedeutet, ein Freund Gottes zu sein und wie man Freundschaft mit diesem Gott schließen kann. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass ausgerechnet Johannes das geschrieben hat. Johannes ist mein Lieblingsevangelium, also das habe ich mehr gelesen als alle anderen Evangelien und seine Briefe finde ich auch super schön. Ich mag das extrem gerne. Und was ich an Johannes irgendwie so mag, ist, dass er zu der Apostel der Liebe ist. Gibt kaum irgendwie andere Bibelbücher, wo so oft das Wort Liebe auftaucht wie bei Johannes. Und Johannes hatte ja über sich selber diese Offenbarung, dass er der Jünger war, den Jesus liebte. Taucht nicht ein einziges Mal in seinem Brief, in seinem Evangelium der Name Johannes auf, sondern immer, wenn er von sich selber spricht, dann heißt es, der Jünger, den Jesus liebte, machte dies, der Jünger, den Jesus liebte, machte das. Und das war irgendwie so das Einzige scheinbar, was er über sich wusste, ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Scheint beim Schreiben des Evangeliums gar seinen Namen vergessen zu haben, irgendwie weil er so in dieser Offenbarung drin war, ich bin von Jesus geliebt. Und so ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass ausgerechnet Johannes sich an eine Stelle erinnert hat. Und ich glaube, es ist tatsächlich fast die einzige Stelle oder auf jeden Fall die einzige Stelle, wo Jesus so klar über Freundschaft redet. Und ich schätze mal, dass es wirklich kein Zufall war, dass ausgerechnet Johannes sich von allen vier Evangelisten der einzige war, der sich daran erinnert hat. Und es ist Johannes 15, Verse 13 bis 16. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich sehe hier drei Aspekte drin, die Johannes über Freundschaft macht. Und ich fange komischerweise mal wieder hinten an. Ich weiß auch nicht genau, irgendwie scheint das so eine Marotte zu werden, dass man teilweise die Bibel irgendwie besser von hinten auslegen kann. Jedenfalls so manche Verse oder Verskomplexe besser von hinten auslegen kann. Und so fange ich damit an, dass Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und jemanden als Freund zu erwählen, heißt eigentlich nichts anderes, irgendwie als eine Sympathie zu bekunden und zu sagen, ich mag dich, ich finde dich gut. Ist so ein bisschen Lutherdeutsch, das als Erwählung zu bezeichnen, aber eigentlich ist es nichts anderes. Und es ist ja bei Freundschaft, ist am Anfang immer so dieser schwierige, komplizierte Moment, wo man sich fragt, mag der andere mich eigentlich? Und wenn er dich nicht mag, dann kannst du ja eigentlich auch überhaupt nichts machen freundschaftsmäßig, dann wird das nicht funktionieren. Und ich vermute mal, jeder von euch kennt dieses miese Gefühl. Wahrscheinlich ist jedem von euch schon mal diese Wunde geschlagen worden, dass du mit jemandem befreundet sein wolltest und hast irgendwie vielleicht wochenlang um den rumgeschlichen und versucht, die Gegenwart zu suchen und dich nett aufzuführen. Und irgendwann sagt er dir, boah, das geht mir voll auf die Nerven, irgendwie, dass du immer irgendwie an meinem Rockschoß hängst. Und könntest du das nicht irgendwie bitte mal aufhören und aus unserer Freundschaft wird nichts. Vielleicht kennt ihr es auch umgekehrt, das finde ich fast immer noch unangenehmer, wenn jemand mit dir befreundet sein will und du musst irgendwann ganz ehrlich sagen und kriegst das vielleicht auch auf seelsorgerlich nette Weise hin, aber du musst irgendwann ganz ehrlich sagen, so nee, boah, tut mir leid, die Chemie stimmt nicht, wie es im Deutschen so heißt und wir werden garantiert ganz bestimmt keine Freunde und das kannst du dir abschminken, daraus wird nichts. Ist eine total unangenehme Sache. Und ich weiß, dass manche Leute die gleiche Angst Gott gegenüber haben. Ich weiß, dass man manchmal irgendwie auf sich guckt und dass man sich vergleicht mit dem, was man an christlichem Verhalten so gelernt hat und gehört hat, dass Gott das gut findet. Und dass man irgendwie dann da steht und merkt, man, ich komme echt viel zu kurz irgendwie in all diesen Sachen und sich fragt, würde Gott mich eigentlich überhaupt mögen? Könnte Gott überhaupt mein Freund sein? Wäre das überhaupt möglich, wie das dieser Jesus, der zu Rechten Gottes sitzt und schon als Mensch der Heiligste überhaupt gewesen ist, könnte das überhaupt sein, wie das der mit mir irgendetwas anfangen könnte oder wollte? Und oft gucken wir dann in unsere Gefühle und denken, ach nee, wenn Gott Freunde hat, dann sind das irgendwie andere Menschen als ich, dann sind das irgendwelche ganz coolen, tollen Leute, aber mit mir will Gott garantiert nicht befreundet sein. Und dann kannst du Bibel aufschlagen und kannst nachgucken, Johannes 15 steht genau das Gegenteil, nämlich für jeden von uns sagt Jesus, ich habe euch erwählt. Und in modernen Zeiten denkt man dabei ja fast automatisch an Facebook, deswegen habe ich euch da auch die Freundschaftsanfrage hingemacht. Wir haben auch einen Kaffeebecher, wo das draufsteht, irgendwie so, Jesus Christus hat ja einen Freundschaftsantrag gestellt, irgendwie willst du annehmen oder ablehnen. Also jeder von uns könnte in sein himmlisches E-Mail-Postfach gucken, wenn es sowas geben würde. Bin ich nicht so ganz sicher, habe ich nicht im Wort gefunden. Aber falls es das gibt, kannst du reingucken und da wird eine Freundschaftsanfrage von Jesus sein. Und er wird sagen, hey, möchtest du mein Freund sein? Ja oder nein? Irgendwie. Vielleicht früher in der Schule hat man das auch so gemacht, dann Zettel rumgeschickt. Irgendwie konnte man ankreuzen, möchtest du mit mir gehen? Ja oder nein? Oder C, ich weiß gar nicht, was das ist, weil ich erst in der 8. Klasse bin. Aber ungefähr so kann man sich vorstellen, wie Jesus hat schon Ja gesagt, hat schon irgendwo die Karte geschickt und hat schon gesagt, ich würde gerne dein Freund sein und ich kenne dich durch und durch und deswegen weiß ich, dass es mit uns beiden funktionieren kann, wenn du nur einschlägst und Ja sagst. Und dann kommt es zur zweiten Sache. Bisher ist das ja noch sehr einfach. Und das ist quasi der gleiche Weg, wie man ein Kind Gottes wird, ist auch der erste Schritt, wie man ein Freund Gottes wird. Man sagt einfach confirm. Und das zweite ist schon etwas schwieriger. Ich habe das Entgegenkommen genannt. Und Jesus sagt, wenn ihr tut, was ich euch auftrage, dann seid ihr meine Freunde. Und ich habe überlegt, wie ich das nennen kann. Und dann dachte ich, als guter Prediger muss man ja auch dauernd Anaphern einbauen. Irgendwie jeder Punkt muss mit dem gleichen Buchstaben anfangen, sonst ist das keine rhetorisch perfekte Predigt, also brauche ich ein E. Und habe dann mal nachgeguckt, was es für Synonyme für Gehorsam gibt. Und der Duden sagte dann entgegenkommen. Und ich dachte auch, entgegenkommen ist irgendwie besser. So vom Wortlaut her klingt das ja irgendwie schon sehr nach Gehorsam. Ne? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und dann dachte ich ja, boah, wenn ich jetzt Gehorsam sage, irgendwie dann wird wahrscheinlich auch jeder Zweite nicht gerade eine freundschaftliche Liebesbeziehung darunter verstehen, sondern eher doch wieder irgendwie diese Herr-Knecht-Beziehung. Jesus geht voran und sagt mir, was wir tun sollen. Und solange wir folgsam sind und gehorsam sind, sagt er vielleicht irgendwann, ja, du bist mein Freund. Und wenn man das nicht mehr macht, dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Und ich glaube, dass es eigentlich nicht das sein kann, worüber Jesus hier redet, denn er sagt ja auch, ich nenne euch eben gerade nicht mehr Knechte, sondern Freunde, also muss sich ja irgendwas in der Beziehung geändert haben und deswegen passt das Wort Gehorsam vielleicht auch nicht so wirklich gut. Und deswegen habe ich das Entgegenkommen genannt. Und Entgegenkommen bedeutet, dass man auf die Wünsche seines Freundes eingeht, dass man sie respektiert und dass man bereit ist, etwas füreinander zu tun und einfach weiß, mir ist es der Beziehung zuträglich oder es ist gut für die Beziehung, wenn man nicht immer so sein eigenes Ding macht, sondern wenn man auf das eingeht, was der andere getan haben möchte. Und mir ist das wichtig, irgendwie klarzustellen, dass Jesus eben meiner Erkenntnis nach nicht so drauf ist, dass er in allem der Bestimmer sein will. Es gibt ja irgendwie so Leute, irgendwie mit denen kannst du nur befreundet sein, wenn du immer nach deren Pfeife tanzt. Und es macht ehrlich gesagt keinen Spaß, mit solchen Leuten befreundet zu sein. Ich kannte früher mal welche, irgendwie mittlerweile halte ich mich von denen weit entfernt. Aber es gibt so Leute, irgendwie, die kommen vorbei und sagen, wir gehen heute ins Kino. Und du sagst, ach nee, ich habe keinen Bock auf Kino. Und dann endlose Diskussion, bis du irgendwann sagst, okay, boah, Kino wäre total toll, irgendwie lass uns ins Kino gehen. Ne? Oder irgendwie du sagst, ich habe Hunger. Und dein Freund sagt, ah, wir essen jetzt nichts, ich habe keinen Hunger. Und du sagst, ach, okay, in Ordnung, wir brauchen ja nichts zu essen. Denn du willst zu McDonald's, er will zu Burger King. Wo geht er hin? Natürlich zu Burger King. Und irgendwann ist das ja total lästig und nervig. Und man hat nicht wirklich Bock, mit solchen Leuten befreundet zu sein. Und ich glaube, dass Jesus nicht so ist irgendwie, ne? dass es nicht so ist, dass dann immer irgendwie alles nach Jesu Pfeife tanzen muss, wenn man mit ihm befreundet ist. Aber dass Jesus so etwas sucht wie Zuverlässigkeit. Dass Jesus Leute sucht oder seine Freunde nennen will, die sich für das interessieren, was er getan haben möchte. Die das große Werk sehen, das er in der Welt machen möchte. Und die sich dem positiv auch ein bisschen unterstellen und sagen, es ist auch mein Projekt. Dein Projekt ist mein Projekt. Irgendwie dein Haus will ich mitbauen. In dem, was du machst. Und wie möchte ich gerne Teil sein. Und ich möchte gerne, dass du mich auf mich verlassen kannst und dass ich mich von dem inspirieren lasse, was du tun willst. Und wenn du dir mal vorstellst, du hast einen Freund, der sagt immer, er ist dein Freund, aber er würde nie im Leben irgendetwas von dem tun, was du ihn bittest. Du sagst, Freund, ich fahre in Urlaub, 2 Wochen und ich würde gerne meinen Haustürschlüssel geben und komm doch mal alle 3 Tage vorbei und hol meine Post rein und striegel meine Katze und lüfte mal kurz. Und er sagt, nö, kein Bock. Oder du sagst, ich mache eine Party und Freund, könntest du vielleicht irgendwie einen Salat machen oder irgendwie mir beim Einkaufen helfen? Und er sagt, nö, kein Bock. Und es ist so ein Typ, der kommt natürlich auf deine Party und trinkt deinen Kühlschrank leer und isst alles auf und klaut die Katze und würde alles in dieser Richtung machen, aber er würde auf keinen Fall irgendwas für dich tun. Irgendwann würdest du ja wahrscheinlich auch sagen, Alter, kannst du mal irgendwie den verlängerten Rücken runterrutschen und ich will eigentlich gar nichts mehr mit dir zu tun haben, das macht echt überhaupt keinen Spaß mit dir, irgendwie, du bist total egoistisch. Und ich glaube, solche Leute sucht Jesus auch nicht, zumindest nicht als Freunde. Ich glaube, er hat ganz schön viele als Kinder, die so drauf sind, aber irgendwie als Freund müsste schon irgendwie etwas anderes da sein, dann müsste auch schon irgendwie dieses grundsätzliche Interesse daran da sein, dass man sich auch irgendwie auf dich verlassen kann, dass Jesus sich auf dich verlassen kann als Freund. Nochmal kurz dazu, wie dass ich gesagt habe, dass Jesus, glaube ich, nicht immer der Bestimmer sein möchte. Ich weiß, das ist ein Punkt, der theologisch extrem heikel klingen kann, weil Jesus natürlich der Herr ist und weil er der König ist. Aber trotzdem ist es von der freundschaftlichen Beziehung her so, dass auch da die Freundschaft auf Gegenseitigkeit beruht. Ich habe mal so einen Spruch gelesen von Smith Wigglesworth und ihr wisst ja oder ein oder andere von euch zumindest, dass das einer meiner Lieblingsprediger ist und jemand, der extrem viel im übernatürlichen Bereich erlebt hat. Und irgendwann ist er mal gefragt worden, Smith, was machst du eigentlich, wenn du irgendwo predigst und du merkst nicht, dass Gott irgendwas machen möchte? Was machst du, wenn du irgendwo bist und der Heilige Geist bewegt sich nicht? Und Smith sagt, wenn das so ist, dann bewege ich den Heiligen Geist. Und das war ein kontroverses Statement damals, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Es gab dann irgendwie viele Leute, die gesagt haben, das ist ja super arrogant, irgendwie Smith Wigglesworth bewegt den Heiligen Geist, irgendwie gibt es denn noch sowas, irgendwie wer ist denn da jetzt der Herr, irgendwie Jesus oder Smith. Aber ich glaube, es war überhaupt nicht arrogant, sondern was Smith irgendwie damit sagen wollte ist, ich bin Freund Gottes und wenn es irgendetwas gibt, was mich bewegt, dann ist Jesus auch bewegt. Wenn es irgendetwas gibt, was mir total am Herzen ist, dann wird doch irgendwie Gott nicht sagen, Das ist mir aber total egal. Wenn es irgendetwas gibt, irgendwie, wo ich für bete, irgendwie, wo ich echt mit meiner einzelnen Persönlichkeit vielleicht hinterstehe und sage, ich möchte, dass das passiert irgendwie und das ist echt mein Herzenswunsch, dann wird doch mein Freund Jesus nicht sagen, ach, das ist alles Kinderkram und Pillepalle, irgendwie, das interessiert mich überhaupt nicht und lass uns lieber die anderen Sachen machen. Und so glaube ich, dass es tatsächlich mir so ist, dass Gott sich für das interessiert, was in unserem Herzen ist und dass Gott irgendwie manches Mal auch gerne irgendwie das mitmacht, was wir gerne machen wollen. Und vielleicht kann man sich so vorstellen, wie wenn du was mit dem Kind machst. Du bist schon über 30 und du bist befreundet mit dem Nachbarkind und das ist gerade mal 6. Und dann kommt das Nachbarkind und sagt irgendwie, ja, was wollen wir denn heute mal machen? Und würde gerne rausgehen im Sandkasten spielen. Spielt mein 6 im Sandkasten noch? Bin ich ja beruhigt. Und dann würdest du ja auch nicht sagen, ach, Kinderkram, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, irgendwie jetzt irgendwie gleich läuft hier im Fernsehen Texas Kettensägen-Massaker, das will ich mir angucken. Und irgendwie, du kannst echt total gerne dabei sein und guck dir das an. Hier hast du irgendwie auch noch eine Flasche Bier und ein paar Chips irgendwie und einen schönen Abend. Ich meine, keiner, der ein bisschen bei Verstand ist, würde das machen. Dann würde man eher sagen, okay, irgendwie ist es nicht unbedingt, dass Sandkuchenbacken jetzt irgendwie zu meinen Hobbys zählt und ich da jetzt Volkshochschulkurse drin belegen würde, um besser zu werden. Aber die Beziehung ist es mir absolut wert, dass ich da mitmache. Boah, und ich glaube, manchmal ist irgendwie unser himmlischer Vater und Jesus-Freund irgendwie ganz genauso, dass er sagt so, ja, du bist mein Freund irgendwie und deswegen mache ich gerne was mit dir. Und vielleicht ist manchmal irgendwo, dass es rational betrachtet, wie unter Gottes Niveau oder sowas wäre. Hey, aber es ist einfach Freundschaft. Freundschaft heißt mir, dass man manchmal Sachen zusammen macht, weil man die Beziehung schätzt. Und das Dritte ist, wenn das gegeben ist, wenn man sich aufeinander verlassen kann, dann wächst natürlich Intimität und Beziehung wird tiefer. Und man lernt sich kennen auf eine Weise, auf die man sich sonst vielleicht nicht kennen würde oder sonst garantiert nicht kennen würde. Und deswegen nenne ich den dritten Punkt Erkenntnis. Und Jesus sagt, ich habe euch alles mitgeteilt, was der Vater mir gesagt hat. Ich habe nichts zurückgehalten, alles, was ich weiß, irgendwie alles, worüber ich Erkenntnis habe, das habe ich euch gesagt. Und die Erfahrung zeigt, Gott macht das nicht mit jedem. Gott redet nicht mit jedem über seine tiefsten Geheimnisse. Gibt manche Leute, die unheimlich viel irgendwie von Gott gelernt haben und mitbekommen haben und die dauernd ihre geistlichen Ohren und Antennen offen haben und sehr viel mitbekommen im geistlichen Bereich, die super viele Kenntnisse in der Bibel haben und einfach Gott irgendwie auf eine sehr substanzielle Weise kennen. Und es gibt andere, die Gott nicht so kennen. Und das Geheimnis, den Unterschied zu verstehen, ist einfach, der eine ist ein Freund Gottes und Jesus kann ihm etwas anvertrauen, der andere ist kein Freund Gottes, lebt vielleicht mit Gott, ist ein Kind Gottes, aber es ist nicht mir, dass die Beziehung so tief geworden ist. Und wenn ich hier Erkenntnis schreibe oder sage, dann meine ich damit nicht unbedingt irgendwie eine Verstandeserkenntnis, sondern dann meine ich damit, dass man jemand, mit dem man zusammen ist und Qualitätszeiten verbringt und mit dem man befreundet ist, dass man so jemanden einfach kennt. Und man kennt ihn vom Herzen her, man wird verschiedene Sachen nicht mehr mit dem in Verbindung bringen. Wenn du zum Beispiel mir irgendetwas erzählen würdest über Alex, die du neulich irgendwie gesehen hast, wie sie dann irgendwie auf der Alleestraße irgendwie randalierend um die Häuser gezogen ist, irgendwie und Bierflaschen an Hauswände geschmissen hat und Rückspiegel abgetreten hat und alle möglichen ganz fiesen Sachen gemacht hat, irgendwie in Mülleimer gepinkelt und was nicht alles, dann würde ich sagen, ich kenne die Frau und deswegen weiß ich, dass es stimmt. Nein, würde ich nicht. Dann würde ich sagen, das kann nicht sein. Ich kenne die Frau, wir sind 13 Jahre verheiratet und ich habe noch nie gesehen, ich habe gesehen, dass sie einen Rückspiegel abgefahren hat, irgendwie aber noch nie gesehen, dass sie einen Rückspiegel abgetreten hat. Was? War ich das? Ich glaube, das stimmt tatsächlich nicht. Ich glaube, Alex hat wirklich noch nie einen Rückspiegel abgefahren. Ah, sieh mal an, da lernt man ja tatsächlich noch Sachen über seine Frau hier. Also dann würde ich einfach sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich kenne sie, ich weiß, wie sie ist, ich weiß, sowas würde sie nie im Leben machen. Und mit Gott ist das ganz genau das Gleiche. Man kann Gott auf diese tiefe Weise kennen und weiß dann einfach, wie Gott drauf ist irgendwie und weiß mir so verschiedene Sachen, die würde ich ihm nicht zutrauen irgendwie und ich weiß einfach, wie er ist und man hat irgendwie diese Erkenntnis von ihm. Und ich finde das total toll. Paulus sagt, irgendwann werde ich erkennen, so wie ich erkannt bin. Also irgendwann werde ich Gott irgendwie so erkennen, wie er mich jetzt irgendwie schon kennt und er redet da, meine ich, über den Himmel. Aber ich glaube, dass wir hier auf dieser Seite des Himmels irgendwie schon Gott irgendwie auf eine viel tiefere und intimere Weise kennenlernen können, als wir uns das überhaupt irgendwie nur vorstellen können. Und ich weiß, dass das total toll ist und dass ich unglaublich gerne ein Freund Gottes sein möchte. Ich schätze das total, irgendwie, wenn Jesus mir in seinem Wort begegnet und mir irgendwas erklärt und mir die Bibel aufschließt. Das ist irgendwie eine ganz wahnsinnig tolle Sache für mich. Oder wenn ich einfach irgendwie nur merke, irgendwie, dass er mir nahe ist irgendwo in der Anbetung oder wenn ich durch die Stadt gehe, auf einmal ist irgendwo Gott da und ich merke mir, dass wir eine qualitativ hochwertige, schöne Beziehung haben, finde ich das ganz toll. Und ich möchte gerne irgendwie dahin kommen, dass Gott irgendwann sagt, Storch, du bist mein Freund. Vielleicht bin ich es ja auch schon. Trotzdem, obwohl es so erstrebenswert ist, ist es komischerweise so, dass Gott nur wenige Freunde hat. Ich habe mal im Alten Testament nachgeguckt und da gibt es tatsächlich nur zwei Leute, über die gesagt wird, dass sie ein Freund Gottes sind. Der erste ist Abraham und über Abraham sagt Gott das tatsächlich persönlich, Abraham ist mein Freund. Sagte einmal im Alten Testament und einmal wird es im Neuen Testament im Jakobus zitiert. Und dann gibt es noch Mose. Und über Mose heißt es, dass Gott mit ihm redete, wie ein Freund mit dem anderen redet, sodass man sagen kann, Mose war offenbar auch ein Freund Gottes. Jetzt gab es vielleicht noch ein paar andere, wo das nicht so ausdrücklich gesagt worden ist. Da gibt es ja zum Beispiel irgendwie auch noch David, wo es heißt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, also wo Gott dann gesagt hat, du bist ein toller Typ. So dass ich mir vorstellen kann, dass der vielleicht auch ein Freund Gottes war. Und dann geht es ins Neue Testament, da sind dann diese 12 Leute, die Jesus seine Jünger und seine Freunde nannte und gesagt hat, ja, ihr seid auch meine Freunde. Einer von ihnen hat ihn dann noch verraten. Also kommst du vielleicht dann insgesamt irgendwie auf 13, 14 Leute irgendwie in der ganzen Bibel, in all den 1600 oder wie viel Seiten des Wortes Gottes, auf so wenige Leute, die Gott wirklich Freund genannt hat. Und ich glaube, der Grund dafür, dass es so wenige Leute gibt, die Freunde Gottes sind, ist nicht, dass irgendjemand sagt, ich möchte nicht mehr dein Freund sein. Jeder, der irgendwie bei Verstand ist und der Gott ein bisschen kennt, wird nicht sagen, ich möchte nicht mehr dein Freund sein. Aber ich glaube, der Knackpunkt ist dieser Entgegenkommenspunkt, dass jeder von uns diese Situation kennt, wo Gott sagt, hey, mach doch bitte mal dieses oder inspiriert dich dazu, irgendetwas zu lassen. Und wir haben jedes Mal die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein. Und ich glaube, dass viele von uns sich irgendwie an diesem Punkt einfach entfernen, dass sie ganz oft sagen, nee, das mache ich lieber nicht. Irgendwie, das ist mir zu hart aus irgendeinem Grunde. Und ich möchte nicht irgendwie diesen Weg der Freundschaft weitergehen, sagt man nicht bewusst irgendwie, aber sagt, ich will irgendwie das in diesem Punkt nicht machen. Und die Leute, die Gott auf wirklich tiefe Weisen kennen, sind immer welche, die gesagt haben, egal was es kostet, egal wie hoch der Preis ist, ich werde jedes Mal, wenn Gott mir sagt, mach das, werde ich das jedes Mal machen. Und die Erfahrung zeigt einfach, je mehr wir in diesem Entgegenkommen leben, umso mehr wird Gott sich offenbaren, umso mehr wird er sich zeigen und umso mehr wird Tiefe zunehmen. Und der Punkt, warum das echt manchmal schwierig ist, ist, dass man Menschen nach ihren Freunden beurteilt. Und wenn du einen komischen Freund hast, sagen wir mal, du bist irgendwie mit dem Oberschläger von Remscheid befreundet, dann wird das negativ auf dich abfärben. Dann wird es Leute geben, die sagen, nee, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, der verkehrt in komischen Kreisen. Und ich glaube, es gibt keine Person im ganzen Universum, die kontroverser ist als Gott. Und wenn Gott dein Freund ist und du Gott folgst in dem, was er dir sagt, dann kann es nicht anders sein, als dass einige Leute das total toll finden und sagen, Mensch, wie du lebst und was du mit Gott erlebst, das möchte ich auch haben. Und dass es gleichzeitig aber auch Leute geben wird, die sagen, oh Mann, das ist ja total schräg. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man unsere Disziplin, unsere Leidenschaft, unseren Gehorsam missverstehen kann, dass es Leute um uns herum gibt, die uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen möchten und meinen, dass wir uns nicht zu sehr irgendwie in diese ganzen Sachen reingeben sollten und dass es viele Gründe gibt, Gott nicht in allen Punkten zu folgen. Es gibt eine berühmte spanische Heilige und Mystikerin, Teresa von Avila. Okay. Teresa von Avila war das. Und die hatte so einen sehr humorvollen Stil auch in ihren Predigten. Und also lohnt sich mal nach zu googeln. Die hat ein paar sehr lustige Sachen gesagt. Und unter anderem ist sie mit einem Zitat berühmt geworden. Sie war gerade auf irgendeiner Reise für Gott und war krank. Und sie heißt dann so von ihr, sie guckte zum Himmel rauf und sagt, Gott, wenn du alle deine Freunde so behandelst wie mich, dann ist es kein Wunder, dass du so wenige hast. Und sicherlich war das so ein bisschen ironisch, aber ich meine, man kann sich das vorstellen. Irgendwie, du bist irgendwie auf einer Reise, um Reich Gottes auszubreiten und dann wirst du auch noch krank und der Herr heilt dich nicht sofort. Kann ja auch mal eine ganz schön unangenehme Situation sein. Und trotzdem glaube ich, dass ein großes Fünkchen Wahrheit da drin ist, denn alle diese 13, 14 Leute, von denen ich gerade geredet habe, dass sie Freunde Gottes waren, hatten Biografien, die keiner von uns haben wollte. Abraham wird irgendwie genannt irgendwie als der Vater des Glaubens. Paulus sagt irgendwie, jeder, der glaubt, irgendwie ist ein Kind Abrahams. Und Abraham musste das Land verlassen, in dem er gelebt hat. Gott hat gesagt, geh in ein Land, das ich dir zeige, wusste noch nicht mal, wo er hingehen soll. Läuft dann irgendwie da ewig rum, irgendwie geht durch tierisch viele Höhen und Tiefen, kriegt eine Verheißung, ein Kind mit seiner Frau zu kriegen, die wird aber überhaupt nicht schwanger. Irgendwie dann versucht er selber nochmal nachzuhelfen, holt sich eine zweite Frau ins Haus, gibt nur Ärger in dieser seltsamen Dreierkonstellation, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Und wie am Ende kriegt er zwar noch seinen Erben, aber er hat echt ein Leben geführt, das so von Chaos und Schwierigkeit und Wanderschaft und durch die Gegend getrieben halt geprägt war, dass ich es nicht haben wollte. Mose, der auch ein Freund Gottes war, muss das Königshaus, an dem er geboren worden ist, verlassen, lebt 40 Jahre in der Wüste, irgendwie als niemand, kam von ganz oben, geht nach ganz unten, holt dann irgendwie unter tierisch viel Leiden irgendwie Gottes Volk aus Ägypten raus, geht mit dem durch die Wüste, irgendwie 40 Jahre unterwegs, irgendwie mit jede Menge Stress, wie mit den ganzen Israeliten, und am Ende stirbt er in Sichtweise des gelobten Landes und sieht noch nicht mal, dass seine Vision sich erfüllt. Die Leute im Neuen Testament, irgendwie 12 Jünger, einer einziger ist eines natürlichen Todes gestorben. Alle anderen haben sich entweder selber aufgehängt, wie Judas, oder aber sind als Märtyrer gestorben. Und der eine, der nicht als Märtyrer gestorben ist, Johannes, ist in der Verbannung gestorben, in Sichtweise der Gemeinden, die er aufgebaut und geliebt hat. Also da darf ich auch schwer denken, meine Güte, das muss einem so das Herz brechen, irgendwie als Apostel nur noch brieflich mit seinen Leuten kommunizieren zu können. Das ist echt hart. Und das ist einfach der Punkt irgendwie. Ne? Jeder, der sagt, ich möchte ein Freund Gottes sein, der möge auch die Kosten überschlagen. Denn es wird bedeuten, dass Schwierigkeiten kommen. Und man kann dieser Schwierigkeit immer aus dem Weg gehen, indem man sagt, okay, ich gehe lieber meinen Weg. Ich setze meine Prioritäten ein bisschen anders. Bleib natürlich irgendwie bei Gott, bleib im Glauben, bleib ein Kind des Himmels. Aber ich setze meine Prioritäten ein bisschen so, dass es mir nicht zu schwierig wird im Leben, dass es nicht zu hart wird und werde an den richtigen Stellen einfach nicht das machen, was Gott mir sagt. Und schon wirst du vieles einbüßen in der Beziehung zu Gott, aber wirst vieles bekommen im Status Menschen gegenüber. Und das ist quasi die Wahl, die ich euch vorlege. Ich will auch gar nicht mehr irgendwie mit euch beten oder sowas, sondern denkt einfach mal darüber nach. Es sind einfach Entscheidungen, die kann nur jeder für sich selber fällen, die kann euch niemand abnehmen. Ich selbst habe die Entscheidung schon vor Jahren getroffen und gesagt, ist mir egal, irgendwie, was es kostet, ich will ein Freund Gottes werden. Und kann ich auf so viele Situationen irgendwie zurückblicken, wo ich irgendwelche Sachen gemacht habe, irgendwie die richtig waren. Ich weiß, dass ich mich richtig entschieden habe, ist vielleicht echt wie bei euch da. Und trotzdem ist was total Negatives bei rausgekommen. Und jedes Mal hast du irgendwie nachher so das Gefühl, ach, hätte ich doch mal anders gemacht, wäre ich doch mal im Kompromiss geblieben. Und trotzdem weiß ich bei jeder einzelnen dieser Entscheidung, ich weiß, dass es gut war, sie so zu fällen. Ich weiß, dass es gut war, irgendwie durch einiges an Schwierigkeiten und Leiden durchzugehen, weil es letzten Endes mich näher zu Gott gebracht hat. Und das ist das Einzige, was zählt. Amen.